Trend, Thema.
Die Schweiz verfolgt bei der Entwicklungszusammenarbeit eine neue Strategie. Im September wurde sie vom Parlament verabschiedet. Unternehmen, Pensionskassen und Stiftungen sollen vermehrt Projekte mitfinanzieren, auch mit Hilfe neuer Finanzinstrumente. Dies, damit die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO bis in 10 Jahren erreicht werden. Maren Peters ist der Frage nachgegangen, ob diese Kooperation zwischen öffentlicher Hand und Privatsektor sinnvoll ist, wo sie bereits gelebt wird und wo sie an Grenzen stößt.
Water is one of the most vital elements on Earth. With increasing climatic change threats, the significance of water has gained more relevance for sustaining life.
Wenn es um Hilfe für arme Länder geht, wird es schnell emotional. Wie in diesem Werbevideo der Schweizer Hilfsorganisation Helvetas für ein Wasserprojekt in Asien. Eingängige Musik, Bilder farbenfroh gekleideter, lächelnder Menschen, große Kinderaugen. Das alles soll die Aufmerksamkeit potenzieller Geldgeber wecken. Denn bei der Armutsbekämpfung geht es immer um viel Geld. Um die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO bis 2030 umzusetzen, sind nach UNO-Schätzungen 2.500 Milliarden Dollar nötig, jedes Jahr. Weil Geld in öffentlichen Kassen immer knapper wird, soll der Privatsektor viel stärker in die Entwicklungshilfe eingebunden werden. Das ist auch Kern der neuen Entwicklungsstrategie der Schweiz. Welche Rolle die öffentliche Hand dabei spielen kann, sagt Guido Beltrani von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA.
Sie kann helfen, die Ressourcen des Privatsektors zu mobilisieren und Investitionen in die nachhaltige Entwicklung zu lenken. Und zwar dort, wo der Privatsektor nicht alleine investieren würde, aufgrund der zu hohen Risiken oder der zu hohen Kosten.
Beltrani ist bei der DEZA für das Engagement mit dem Privatsektor verantwortlich. Er hat beobachtet:
Es gibt bei vielen Unternehmen auch zunehmendes Interesse an einer Zusammenarbeit mit Gebern.
Für solche Kooperationen gibt es ganz verschiedene Modelle. Hilfsorganisationen wie Helvetas kooperieren schon länger mit dem Privatsektor. Ein Beispiel, wie das laufen kann, ist das Wasserprojekt WAPO in Asien. Seit 5 Jahren arbeitet die Schweizer Hilfsorganisation dort mit privaten Partnern zusammen, unter anderem mit dem Detailhändler Coop und dem US-Konsumgüterkonzern Mars. Es geht darum, mehr Reis mit weniger Wasser und weniger Pestiziden nachhaltig und effizient zu produzieren und auch das Leben der Bauern zu verbessern. Ein eher kleines Projekt mit einem Budget von 16 Millionen Franken. Helvetas-Experte Jens Soth:
70% des weltweiten Wassers werden in der Bewässerung verjubelt. Da gerade für wasserintensive Anbaukulturen Baumwolle und Reis und ein paar andere bei. Aber da eigentlich neue wassersparende Methoden einzuführen, um auch die Bauern auf die Herausforderungen vom Klimawechsel besser vorzubereiten und die Wasserknappheiten in Zukunft denen die Spitze zu nehmen.
Um das Ziel zu erreichen, müsse man das Problem breit angehen, sagt Soth.
Was passieren muss, ist, dass die gesamte Wasserverteilung, die Wassergouvernance neu aufgestellt wird.
Hier kommt die Entwicklungsorganisation ins Spiel. Unternehmenspartner wie Coop wären mit solchen Problemen allein überfordert, meint der Entwicklungsexperte.
Alle beteiligten Privatsektorunternehmen würden das nicht tun, wenn nicht von der öffentlichen Hand diese Wassergouvernanzmoderation, die dann Helvetas macht. Helvetas ist ja bekannt dafür, im Wassersektor lokal aktiv zu sein, große Expertise, langes Engagement. Also können wir es uns erlauben, die Akteure an einen Tisch zu bringen, um eine vernünftige Wasserverteilung zwischen den Akteuren zu erzielen.
Ohne diese Begleitung hätten die Partnerunternehmen ihr Geld mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in das komplexe Projekt investiert. Die Unternehmenspartner lockt mehr das Ergebnis als der lange Weg, in dem Fall nachhaltig produzierter Reis. Das Wasserprojekt sei ein gutes Beispiel dafür, wie die neue Entwicklungsstrategie der Schweiz im Grundsatz funktionieren könne, meint Jens Soth. Helvetas legt bei seinem Projekt allerdings großen Wert auf getrennte Kassen. Das sei wichtig für die Kontrolle.
Wir halten die Finanzströme feinsäuberlich getrennt, was wir prüfen, ob der Privatsektor die im Projektplanung gemeinsam erarbeiteten Aufgabenteilung, ob er dieser nachkommt und sozusagen seine Investitionen sich auf Feldebene manifestieren.
Dahinter steckt das gerade in Entwicklungskreisen verbreitete Grundmisstrauen, dass Unternehmen und andere Privatinvestoren solche Kooperationen nur zum eigenen Vorteil nutzen, Verluste sozialisieren, Profite einstecken. Noch spielen Privatinvestitionen in der Entwicklungszusammenarbeit keine große Rolle. Nicht einmal bei der als wirtschaftsnah geltenden Entwicklungsorganisation Swiss Contact. Geschäftsführer Samuel Bohn:
Wir machen ja sehr viele öffentliche Mandate, die wir umsetzen für das SECO und die DEZA. Wir arbeiten aber auch für Entwicklungsbanken und andere öffentliche Geber. Insofern ist aktuell eigentlich unser Anteil an privatem Geld nur etwa 20%.
Swiss Contact arbeitet eher klassisch mit der Privatwirtschaft zusammen, in sogenannten Public-Private Partnerships, die es schon seit rund 20 Jahren gibt. Ein Beispiel ist ein Projekt zur nachhaltigen Kakaoproduktion in Indonesien, einem der größten Kakaoanbauländer der Welt. Und auch dazu gibt es natürlich ein Werbevideo.
Sustainable Cocoa Production Program.
Eines der Probleme ist, dass diese Kakaoproduzentinnen und Produzenten, also die Bauern, eigentlich immer noch sehr arm sind. Und wir durften seit 2012 ein Projekt für SECO umsetzen, um die ganze Kakaoproduktion in Indonesien nachhaltiger zu gestalten. Und nachhaltiger heißt dann eben, dass die Bauernfamilien mehr Ertrag erzielen können aus dem Anbau von Kakao, ihre Lebensumstände verbessern können, aber eben gleichzeitig auch der Kakaoanbau umweltfreundlicher und nachhaltiger wird.
Finanziert wird das Projekt auch mit dem Geld großer Schokoladenkonzerne wie Nestle oder Barry Callebaut. Swiss Contact-Chef Bohn erklärt, warum.
Wenn wir einen Sektor wie Kakao stärken möchten, dann geht das unmöglich ohne die Industrie, die ja schlussendlich dort ihre Produkte einkauft, verarbeitet und schlussendlich auch daraus, sei es Schokolade oder sonstige Backprodukte, entwickelt.
Und die Industrie hat ein Interesse an höheren Erträgen und zunehmend auch an nachhaltiger Produktion. Dazu gehört unter anderem, Kinderarbeit von den Kakaoplantagen zu verbannen. Ein langjähriges Problem auch für die Reputation, das die Unternehmen allein kaum in den Griff bekommen. Auf die Frage, warum die Konzerne nicht das ganze Projekt selbst finanzieren, weil sie ja am Ende auch die Schokolade verkaufen, sagt Bohn:
Eine Firma ist ja vor allem daran interessiert, dass die Qualität der Produkte stimmt und der Preis. Aber es gibt ja viele andere nachhaltige Anliegen, die durchaus im Interesse des Konsumenten oder auch der öffentlichen Hand sind. Also die Schweiz beispielsweise hat durchaus politische, entwicklungspolitische, handelspolitische Interessen, mit Indonesien zusammenzuarbeiten. Und da kann man eben gewisse Themen sehr gut parallel einbringen.
Aber wie kann er sicherstellen, dass nicht am Ende einzelne Konzerne von öffentlich mitfinanzierten Projekten profitieren?
Zum Beispiel, indem man eine neutrale Organisation wie uns einbindet, die sicherstellt, dass man nicht nur mit einer Firma arbeitet, die dann je nachdem einen Vorteil hätte, einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie mit öffentlichen Geldern und ihren eigenen Mitteln zusammen bessere Zertifizierungen erhält oder bessere Kakaoqualität.
Swiss Contact hat vor allem die Schulung der Bauern übernommen, Konzerne wie Nestle, Arbeitskräfte und Saatgut zur Verfügung gestellt. Alleine hätte man das nicht stemmen können, sagt Nestle-Manager Hans Jöhr.
Das ist eine logische Konsequenz, wenn man wirklich Produktionssysteme in der Region oder in Ländern massiv nachhaltig verbessern will, dann kann man das nur gemeinsam machen, nicht?
Die Buchführung war auch bei diesem Projekt sauber getrennt. Für die Umsetzung der neuen Entwicklungsstrategie braucht es noch viel mehr Engagement des Privatsektors. Der Anteil kofinanzierter Projekte soll bis 2014 auf 10% verdoppelt werden. Das zumindest sieht die neue Strategie vor. Auch mit Hilfe neuer, innovativer Finanzinstrumente, die zum Teil erst noch entwickelt werden müssen. Der Zürcher Impact-Investor Blue Orchard gehört zu den wenigen, die Erfahrungen mit solchen neuen Finanzinstrumenten haben. Der Mikrofinanzierer sammelt Geld von reichen Investoren wie der Rockefeller Stiftung in Fonds und verteilt es unter anderem als Mikrokredite in Entwicklungsländern. Die Investoren profitieren von Zinszahlungen. Der Markt für solche Mischfinanzierungen zwischen öffentlicher Hand und Privatinvestoren sei noch klein, sagt die Vizechefin von Blue Orchard, Maria Teresa Zapier.
This is still a niche strategy.
Es brauche noch viel Zeit, um diesen Markt zu entwickeln. Mit neuen Anlageklassen zum Beispiel und mit noch mehr Staatsgarantien. Das Potenzial auf Investorenseite sei aber groß. Bei einem der Blue Orchard Fonds käme die Hälfte des Geldes bereits von Stiftungen und anderen Privatinvestoren. Um noch mehr Privatkapital in die Armutsbekämpfung zu locken und die erhoffte Hebelwirkung zu erzielen, müsste die öffentliche Hand noch mehr Geld aus eigener Kasse beisteuern und noch mehr Risiken auf die eigene Kappe nehmen.
It has to take more risks and it has to be really more catalytic.
Wie schief das allerdings gehen kann, aus Sicht der öffentlichen Geldgeber und damit der Steuerzahler, zeigen die Pandemie-Bonds der Weltbank.
Prepare for, recover from and ultimately conquer these risks.
Der damalige Weltbankchef Jim Yong Kim weckte große Erwartungen, als er 2014 diese neuen Pandemie-Bonds ankündigte, eine völlig neue Anlageklasse. Die Bonds sollten helfen, im Fall einer neuen Pandemie schnell und aggressiv privates Geld zu mobilisieren. Die Bonds, mitkonzipiert vom Versicherer Swiss Re, waren als Versicherung angelegt. Privatinvestoren wie Hedgefonds oder auch Blue Orchard warfen Geld in den Versicherungstopf. Geberländer übernahmen die Risiken. Das Interesse war groß. Es lockten attraktive Zinsen von bis zu 12%. Doch die Hürden für die Auszahlung waren extrem hoch. Es brauchte eine globale Pandemie mit Millionen Toten, bis Geld aus den Pandemiefonds floss. Mitte April wurden knapp 200 Millionen Dollar an betroffene Länder ausgeschüttet. Kurz zuvor hatten die Investoren allerdings Zinszahlungen in Höhe von insgesamt 100 Millionen Dollar für die Bonds kassiert, bezahlt aus Steuergeld von Ländern wie Deutschland und Japan. Die frühere Weltbankökonomin Olga Jonas hält die Pandemiebonds für eine Riesenblamage. Es sei dumm gewesen, von der Weltbank so hohe Zinsen für ein exotisches Finanzinstrument auszuloben. Die multinationale Entwicklungsbank wäre in diesen Nullzinszeiten deutlich billiger an das nötige Geld für die Pandemiebekämpfung gekommen, sagt die Ökonomin. Das sei auch ihre ureigene Aufgabe. Doch auch wenn es gewichtige Gegenargumente gibt, die Weichen für deutlich mehr Privatengagement in der Entwicklungszusammenarbeit sind längst gestellt. Dabei sollen neue, innovative Finanzinstrumente eine wichtige Rolle spielen. Doch auch DEZA-Vertreter Guido Beltrani weiß, Pensionskassen, Versicherungen und Stiftungen, die viel Geld haben, scheuen noch die hohen Risiken, die in armen Ländern schlummern. Wechselkursschwankungen, Naturkatastrophen oder Unruhen.
Ein gewisser Risikoappetit ist notwendig, denn im Rahmen von Investitionen in innovative Unternehmen und im Rahmen der Erprobung neuer Ansätze können selbstverständlich nicht alle Anstrengungen gelingen.
Um Privatinvestoren noch mehr Geld aus der Tasche zu locken, müsse der Staat ihnen noch mehr entgegenkommen.
Dort könnte man auch mehr machen.
Der Staat soll also noch mehr Risiko übernehmen, damit deutlich mehr wohlbetuchte Stiftungen oder Pensionskassen sich auf Mischfinanzierungen mit der öffentlichen Hand einlassen. Skeptiker wie Laurent Mathil von der Entwicklungsdachorganisation Alliance Süd finden diesen Weg gefährlich.
Diese Instrumente sind Subventionen der öffentlichen Hand für private Investoren.
Statt noch mehr auf das Geld des Privatsektors zu schielen, solle die Schweiz armen Ländern besser zu mehr Einnahmen verhelfen.
Unserer Meinung nach muss ganz eindeutig die Mobilisierung eigener öffentlicher Mittel der Entwicklungsländer Vorrang erhalten.
Als Beispiel nennt Mathil das Schließen von Steuerschlupflöchern.
In dieser Beziehung stehen die Bemühungen der Schweiz noch ganz am Anfang.
Allerdings funktioniere das nur in vielversprechenden Schwellenländermärkten und in vielversprechenden Sektoren wie der grünen Energie, wie Studien zeigten. Bis Ende des Jahres will der Bund nun Details seiner neuen Entwicklungsstrategie präsentieren. Aber auch danach dürften noch viele Fragen offen bleiben.
Das war Maren Peters mit unserem Schwerpunkt zum Thema Blended Finance, wie Privatinvestoren Entwicklungshilfe mitfinanzieren.